Bevor es gleich losgeht, kurzer Hinweis. Diese Episode ist eine echte Premiere, weil zum ersten Mal auch auf Spotify zum Ansehen und auch auf YouTube. Es kann sein, dass die Tonqualität nicht diese ist, die du von Menomeo gewohnt bist. Bitte um Nachsicht.
Ja, lecker mio. Bin jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Menomeo, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Eva Maria Hoffmann-Gombotz. Hallo, ich bin's, Daniela. Und im besten Fall bin ich sogar mit der Eva zu sehen, denn wir wagen eine Premiere. Menomeo probiert das erste Mal als Videopodcast online zu gehen. Schauen wir, was rauskommt. Ich freue mich jedenfalls, dass du wieder dabei bist. Und ja, heute spreche ich mit meiner Expertin über unsere Darmgesundheit. Die Eva Maria ist eine Mikrobiologin und Yogalehrerin, die sich seit 2013 auf Darmgesundheit, Hormone, Ernährung und Entspannung spezialisiert hat. Sie betreibt ein Online-Yoga-Studio und leitet unter anderem den Lehrgang Expertin für Darmgesundheit und Entspannung der ProGES-Akademie. Auf der Eva ihrer Homepage steht Wissenschaft Gesundheit. Ich portioniere komplexe wissenschaftliche Inhalte und serviere sie in humorvolle, leicht verdauliche Häppchen. Also Mahlzeit, und schön, dass du heute da bist, Eva, und dir Zeit nimmst für mich, meine Menomeo Community, um dein wertvolles Wissen zu teilen. Hallo.
Hallo und danke, Daniela, für die Einladung. Es freut mich sehr, heute hier zu sein.
Voll gern. Es gibt bei Menomeo eine Begrüßungsroutine, die heißt So ein Glück, weil wir sind ja auch schließlich beim Podcast für glückliche Wechseljahre. Und da will ich gerne aufräumen mit dem größten Irrglauben oder Mythos zu deinem Thema. Also ich würde dich bitten, den Satz zu vervollständigen. So ein Glück, dass?
So ein Glück, dass ich kennenlernen durfte, dass wir in unserer Mitte ein wahres Kraftzentrum schlummern haben und dass es eigentlich heißen sollte, Darm gut, alles gut. Also dass es nicht so sein sollte, dass der Darm in irgendeine Tabu-Ecke gestellt wird, etwas ist, wo man nicht hinschaut und nicht drüber redet. Weil wenn es dem Darm gut geht, dann haben wir gute Stimmung und dann fühlen wir uns wohl und dann können wir uns auch besser entspannen. Also das ist ein großes Glück für mich.
Voll spannend. Also überhaupt das Thema Darmgesundheit, das ist ja riesig. Und in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, boah, da alleine könnte ich ja 4 bis 5 Miniserien machen zu diesem Thema, weil es da auch so viele Buzzwords und gerade sehr auch gehypte Begriffe gibt, die da so herumschwirren. Vielleicht heruntergebrochen, ganz einfach, in deinen Häppchen, so wie ich es angeteasert habe. Was bedeutet denn eigentlich, ein gesunder Darm oder einen gesunden Darm zu haben?
Genau. Also das eine ist einmal, was man selbst bemerken kann, dass der Darm gesund ist, wenn wir eine regelmäßige Verdauung haben. Wir haben einen gesunden Darm, wenn der es möglich macht, dass wir die Nährstoffe aus dem, was wir tagtäglich zu uns nehmen, auch wirklich aufnehmen und verwerten können. Wir haben einen gesunden Darm, oder die Darmgesundheit ist essentiell für unser Immunsystem. Also wir haben 70% unserer Immunzellen im Darm. Wir brauchen diesen gesunden Darm, damit wir Hormone bilden. Also ungefähr 20 Hormone kommen aus dem Darm. Denken wir an Serotonin als Glückshormon. Wenn wir glücklich sind, können wir besser schlafen. Also das Melatonin wird ja daraus gebildet. Also der Darm ist wirklich ganz was Wichtiges und der hat überall bei all unseren Organen seine Finger im Spiel. Und deshalb, ein gesunder Darm ist es dann, wenn der gut arbeiten kann, wenn er von uns Menschen auch verwöhnt wird. Und er dankt uns ja auch. Ja, wir fühlen uns ja auch viel besser mit einem guten Bauchgefühl. Für mich selbst kann ich es herausfinden, vielleicht ist das auch noch spannend, ob mein Darm
eigentlich. Ich wollte gerade fragen, also auch überhaupt so das Thema Verdauung. Also ich glaube, da gibt es ja auch vom bis, was heißt denn, meine Verdauung ist in Ordnung. Also ich zum Beispiel, ich habe das Glück, ich gehe wirklich jeden Tag in der Früh, ich stehe auf, ich trinke mein Wasser, ich gehe auf die Toilette. Ja? Ja. Und da ist es
Nicht immer kontinuierlich. Also ich merke auch sehr, wenn ich am Abend vielleicht dann doch noch irgendwie vorm Fernseher was genascht habe, das merke ich sofort. Wo man dann auch denkt, aber das kann doch nicht so schnell gehen. Aber also woran mache ich denn eine gute Verdauung fest?
Genau. Also wichtig wäre es halt, wenn man einen regelmäßigen Stuhlgang hat. Ja? Und da ist halt das ganze Spektrum eigentlich offen von 1 bis 2 Mal täglich. Mhm. Es sollte halt nicht weniger werden als 2 Mal die Woche. Das wäre halt dann schon grenzwertig und da fühlen sich die Einzelnen auch nicht mehr wohl, weil wenn wir Verstopfung haben, dann ist halt, man fühlt sich irgendwie sperrig, die Stimmung ist schlecht. Also man sieht es einmal an der Stuhlfrequenz, ja, ob das in Ordnung ist. Und dann würde es sich ja wirklich auszahlen, nicht mit noch erledigtem Geschäft aufzuspringen und aus der Toilette rauszulaufen, sondern wirklich einmal hinzuschauen, also in die Klomuschel hineinzuschauen, was sehe ich denn da? Ja, also welche Konsistenz hat es letztendlich? Ist es jetzt breiig oder wässrig, was da rauskommt aus mir? Sind es diese kleinen, harten Kügelchen? Oder ist es, und das wäre halt der Idealfall tatsächlich, eine lange Wurst, am besten mit einem Schleimhäutchen überzogen, in mittelbraun und geruchsneutral. Also da sehe ich, wenn ich so etwas vorfinde, das ist in Ordnung, da habe ich mich dementsprechend gut ernährt. Alles andere, da könnte man etwas optimieren.
Geruchsneutral ist ja ein spannendes Stichwort. Also es stimmt, das fällt mir schon auf, wenn alles gut läuft sozusagen, dass ich mir dann denke, okay, kann ich ohne schlechten Gewissen, muss ich jetzt nicht das Gebläse, was ich will lang aufdrehen. Aber so dann manchmal, das. Ja, dann riecht es einfach unangenehm.
Ja.
Das heißt, wenn es unangenehm riecht, dann ist unser Darm nicht zufrieden.
Ja, dann könnte es halt sein, dass wir einige von diesen Fäulnisbakterien in uns tragen, ja, dass etwas nicht ganz in Ordnung ist. Natürlich hängt es auch davon ab, was wir gegessen haben. Ja, also wenn ihr, was ist denn so ein Klassiker? Es riecht halt ein bisschen anders, wenn man viel Zwiebel gegessen hat oder Spargel gegessen hat. Das ist jetzt nichts, wo man in Panik geraten sollte, weil es eben komisch riecht, ja, weil dann wissen wir eh, woher es kommt. Aber kritisch ist halt, wenn es jedes Mal extrem riecht, so dass es uns unangenehm ist, wenn dann unsere Familie nach uns auf die Toilette geht, dann müssen wir einfach vielleicht hinschauen und was ein Rädchen drehen, um das zu optimieren. Spannend ist ja auch die Transitzeit. Wie lang braucht denn meine Nahrung von meinem gekaut werden, bis es aus mir dann wieder draußen ist? Mhm. Und da habe ich unlängst so eine ganz spannende Studie nämlich auch gelesen und die gebe ich auch immer weiter in meinen Seminaren zum Beispiel. Vielleicht kennst du das ja schon. Es war nämlich auch wirklich so in den Social Media Kanälen, ist es wirklich überall aufgepoppt. Das war diese Blue Boob Challenge.
Ja? Na, sagt man gar nichts.
Sagt man das was? Na, also es gibt diese Blue Boob Challenge, wo die ist begründet worden oder ins Leben gerufen von Tim Spector, das ist ein Ernährungswissenschaftler und Mikrobiomforscher aus Amerika. Und der hat es so erfunden, dass wir gleich unmittelbar nach dem Frühstück zum Beispiel 2 Muffins mit blauer Lebensmittelfarbe gefärbt verzehren können. Nachdem wir die 2 Muffins gegessen haben, auf die Stoppuhr drücken und dann schauen, wie viele Stunden braucht es denn, bis dann mein Stuhl blau gefärbt aus mir rauskommt. Und wenn es jetzt 60, 70 Stunden dauert, dann weiß ich halt einfach, das ist viel zu lang, ja, da könnte man etwas an der Darmgesundheit optimieren.
Ah, okay, ja, und was ist so eine optimale Zeit? Kann man das sagen?
Ja, also es ist so, ja, so zwischen 20 und 35 Stunden, das ist noch in Ordnung. Alles, was darunter ist, könnte halt darauf hinweisen, dass man vielleicht eine Durchfallerkrankung hat, eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Kann ja auch vieles sein. Und alles, was einfach zu lange dauert, da ist der Darm halt etwas faul oder etwas träge geworden.
Okay, jetzt hast du zuerst eben schon gesagt, wahnsinnig viele Hormone haben mit einem gesunden Darm und so weiter zu tun. Und Hormone und Wechseljahre, ja, wissen wir, ist ein Riesenthema. Also wie verändert sich denn der Darm oder halt dann auch die Darmgesundheit mit diesem ganzen Hormongespül, sage ich mal, in den Wechseljahren?
Ja, der Darm an sich, also die Struktur und der Aufbau vom Darm verändert sich jetzt natürlich nicht. Also wir haben immer nach wie vor einen Dünndarm und wir haben einen Dickdarm drumherum. Das bleibt ja gleich. Aber unsere Hormone spielen halt schon eine große Rolle, wenn es um unsere Verdauung geht und wenn es auch um unsere Darmbakterien geht. Man weiß das ja zum Beispiel auch von frisch gebackenen Mamas, also Frauen im Wochenbett, die aufgrund von der hormonellen Umstellung eine viel schnellere Transitzeit haben von der Nahrung durch den Magen und durch den Darm. Das hat natürlich den großen Vorteil für die Mama und fürs Baby, dass die besser mit Nährstoffen versorgt werden und schneller versorgt werden. Das heißt, da sieht man schon einen Hinweis, die Hormone spielen schon mit, wenn es um unsere Verdauungsleistung geht. Man sieht ja zum Beispiel auch in der zweiten Zyklushälfte, ja, wenn das Progesteron ein bisschen größer wird, im besten Fall, dass wir im Darm auch Rezeptoren haben, da kann das Progesteron ja andocken. Und grundsätzlich ist ja das Progesteron wunderbar, weil das entspannt uns und das bringt uns in die Mitte, dann können wir gut schlafen. Aber beim Darm bedeutet das dann halt auch sehr häufig, wenn der Darm entspannt ist, dass wir in Richtung Verstopfung tendieren, dass die Verdauungsleistung nachlässt. Und das ist halt, wenn wir da in diesem Wechselspiel der Hormone uns befinden, wirklich ein Thema, das ich häufig zu hören kriege von den Frauen, dass Verstopfung echt lästig wird, dass sie Blähungen haben, die ja auch lästig sind, wenn wir uns anfühlen, als ob wir einen Luftballon gegessen haben. Und das liegt eben daran, an diesem Wechselspiel der Hormone.
Also das heißt dann auch, dass wenn ich Hormone zu mir nehme, also bioidente Hormone oder was auch immer, dass ich da auch dann entweder ein zu viel bei der Verdauung merke oder ein zu wenig oder auch, dass wenn die Verdauung nicht so klappt, ich dann weiß, okay, vielleicht muss ich mit dem einen oder anderen rauf oder runter fahren?
Im weitesten Sinne. Also wir wissen ja zum Beispiel auch, dass an einer Östrogendominanz unser Darm und die Verdauungsleistung beteiligt ist. Ja, wenn das Loslassen und aus dem Körper raustransportieren nicht mehr so gut funktioniert, kann ja der Darm dran beteiligt sein, kann unser Leber dran beteiligt sein. Und gerade eben, wenn es um Östrogendominanz geht, da sind ja auch meine kleinen Freunde, die Darmbakterien, dran beteiligt. Ja? Also ich bin ja absolute Bakterienfreundin. Das liegt ja daran, dass ich Mikrobiologin bin. Und diese Bakterien, die produzieren unfassbar viele großartige Dinge für uns Menschen. Aber gerade im Hinblick auf unsere hormonelle Gesundheit sind sie auch wichtig. Weil es gibt Bakterien, die produzieren ein Enzym, das muss sich niemand merken, ich sag's trotzdem, das ist die Beta-Glucuronidase. Und die kann nämlich das Östrogen, das eigentlich verpackt ist, damit es aus dem Körper rauskommt, das wird in der Leber verpackt, kann dann über den Darm ausgeschieden werden. Und über dieses Enzym wird dieses Östrogen wieder ausgepackt und kommt dann wieder zurück in den Körper. Und das heißt, wenn wir so eine Fehlbesiedelung haben, ein Ungleichgewicht in unserer Darmbakterienflora, wir zu viel von diesen Auspackenden haben, dann kann es eben in Richtung Östrogendominanz eine Rolle spielen. Und deswegen sind unsere Darmbakterien und ein gesunder Darm natürlich auch essentiell, wenn es um unsere hormonelle Gesundheit geht.
Probiotika, Präbiotika ist ja auch gerade so ein, fast schon gefühlt ein Trend beim Thema Wechseljahre. Vielleicht kannst du da noch 2-3 Worte dazu sagen. Also was macht Sinn? Macht es Sinn? Und wie gehe ich denn damit um?
Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, ja, weil wir Menschen ja, oder wir Frauen, ein extrem turbulentes Leben haben. Ja, also wir sind ja sehr rastlos. Und nicht nur, dass wir uns von Pause zu Pause zu Pause bewegen, sondern wir haben einfach voll viel zu erledigen. Gerade die Frauen Mitte 30 bis Ende 40, die stehen im Berufsleben und die haben ihre Familie, haben kleine Kinder, haben große Kinder, haben pflegebedürftige Eltern. Also Stress kennen die Frauen. Und vielleicht haben sie nicht immer optimale Gelegenheit, sich zu ernähren. Vielleicht haben sie Medikamente, die sie anwenden. Also all das reduziert unsere Darmbakterienflora. Und jetzt brauchen wir diese Bakterien, damit die zum Beispiel die Vorstufe von Serotonin, vom Glückshormon produzieren. Jetzt brauchen wir die Bakterien, um entzündungshemmende Stoffe zu produzieren. Also damit es jetzt nicht zu einem löchrigen Darm kommt, um unser Immunsystem zu unterstützen, um unsere Verdauungsleistung zu regulieren. Es gibt ja auch diese großartige Darm-Hirn-Achse. Also unser Darm ist ja permanent mit unserem Gehirn im Austausch. Ja, die sind ja beste Freunde und unterhalten sich permanent. Und diese Signale, die von unten nach oben kommen, werden ja auch von den Darmbakterien weitergeleitet. Und da gibt es eben großartige Studien, die zeigen, dass man über die Anwendung von Multispezies-Probiotika, also unterschiedliche Bakterienstämme, da eingreifen kann, in diese Kommunikation von Darm und Gehirn Entzündungen reduzieren kann und zum Beispiel die Stimmung steigern kann. Und wenn wir an Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit und so weiter denken, ist das natürlich schon ein Ast, das wir im Ärmel haben, diesen Darm etwas zu verwöhnen und zu pflegen.
Voll, jetzt schließt sich auch für mich der Kreis, warum du Yoga mit Darmgesundheit kombinierst, weil wie das gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist spannend. Ja, ist schon gut, wenn man entspannt ist und so weiter, aber dass das so einen direkten Einfluss hat, dessen war ich mir gar nicht bewusst. Also wie kann ich mir denn das auch vorstellen? Also Entspannung, natürlich Stress, du hast das gerade angesprochen und so weiter. Mhm. Es wird wahrscheinlich auch spezielle Yoga-Übungen oder so geben. Oder ja, also wie verbindest du denn Yoga mit der Darmgesundheit?
Ja, es ist natürlich auf den ersten Blick so ein Spagat dazwischen, zwischen der Wissenschaft und der Yogamatte. Aber wenn man genauer hinschaut, ist es eigentlich ganz nah aneinander. Weil wir eben aufgrund vom Stress sehr häufig Darmprobleme haben. Also ganz viele Personen sind davon betroffen. Wenn wir uns unsere Stressreaktion vom Nervensystem her vorstellen, ja, also da gibt's ja den Sympathikus und den Parasympathikus. Der Sympathikus ist der, der uns durchs Leben treibt und sagt, schneller, 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 weiter, weiter, weiter. Und der Parasympathikus, das ist so dieser gechillte Anteil, so rest and digest, also ruhen und verdauen. Wenn wir uns aber jetzt zurückerinnern, wie es uns so geht, wenn wir so gestresst sind, also rein körperlich, ja, also wir haben einen trockenen Mund, uns bleibt die Spucke weg. Mhm. Wir haben eine gute Durchblutung von Armen und Beinen. Das ist halt evolutionär so geblieben, weil es hilfreich ist, wenn man vom Säbelzahntiger flüchten muss, dass Arme und Beine gut durchblutet sind. Was in dem Moment komplett hintangestellt wird, ist Verdauung und Fortpflanzung. Das brauchen wir jetzt nicht. Und dementsprechend wird das Blut halt auch vom Darm weggenommen, wir haben eine Mangelversorgung, damit alles andere für die Flucht gut vorbereitet wird. Und diese Situation und diese Reaktion ist noch immer die gleiche, seit Tausenden von Jahren die gleiche. Und jetzt bringen wir diese gestressten Menschen auf die Yogamatte. Und das Erste, was da passiert, wenn man gerade eben beim Yoga fürs gute Bauchgefühl, Darm-Yoga ist nämlich nicht so sexy, deswegen Yoga fürs gute Bauchgefühl. Wenn man auf der Yogamatte Platz nimmt und einmal den Mund weit aufmacht und gähnt, ja, und diesen Muskel da, also diesen Kiefermuskel, der extrem stark ist, entspannt, dann merken wir schon einmal das Erste, was passiert, wir haben ganz viel Spucke im Mund. Ja, weil wir ja von diesem Rennen und schneller und weiter in dieses Verdauen und Ruhen kommen. Und damit wir verdauen können, braucht man ausreichend Speichel. Das heißt, was wir beim Darm-Yoga wirklich machen, ist auf diese ganzen, auf diese, all das, was im Körper physiologisch passiert, beim Stress, was dem Darm schaden könnte, einzugehen. Es geht darum, den Nacken und die Schultern zu lockern, gut hinzuspüren zum Bauch. Es gibt ganz viel so kreisende Bewegungen, das kann man ja super auch beim Autofahren oder beim Schreibtisch gleich mitmachen. Es gibt das Strecken der Wirbelsäule und das Runden, also all das, was auch explizit darauf angedacht ist, den Darm und die Bauchorgane zu massieren. Und dann gibt es immer den Aspekt von diesem Hinspüren von Bauchhirnachse, dieses in die Mitte hinein entspannen. Und da darf es einfach auch, dann ist ein Raum da, wo man vielleicht einmal Bauchschmerzen haben kann, wo es stechen kann, wo ich mich nicht so wohl fühle. Aber wir sind alle im gleichen Boot oder auf der gleichen Matte und es gibt einen Raum für diese Probleme.
Also voll spannend und auch so logisch so Dinge, mir bleibt die Spucke weg. Oder es, also mir geht's ja auch so, ich bin da auch, bei mir schlägt sich manches auch ja auf den Bauch, wenn ich nervös bin, wenn ich aufgeregt bin, ja, dann renne ich wahrscheinlich einmal mehr aufs Klo oder ja, ein gutes oder ein schlechtes Bauchgefühl halt auch. Also ich glaube, der Bauch ist ein total wichtiger Impulsgeber auch. Also umso wichtiger, dass diese Achse, so wie es das du beschrieben hast, auch wirklich funktioniert. Jetzt hast du schon gesagt, Mund einmal aufmachen, also gähnen, das ist sowas Einfaches. Jetzt gerade, wenn man zuhört, hast du so 2-3 Tipps, die man ja als Strategie der Stressbewältigung vielleicht irgendwie jetzt ganz easy anwenden kann?
Ja, auf jeden Fall. Also was man immer machen kann und was man ja auch bei den Kindern sieht, die das ja ganz natürlich machen, ist summen. Summen, weil wir ja den Vagusnerv haben, diesen 10. Gehirnnerv, der uns ja entspannt. Und der geht ja da hinten vom Hinterkopf weg und da vorne bei den Augen vorbei und eben da bei den Stimmen, also beim Mund, durch die Stimmritzen durch. Und dann halt weiter Herz und Lunge und gesamter Darm. Aber wenn wir summen, dann bringen wir diesen Vagusnerv zum Vibrieren und der hat die Verantwortung dafür, uns zur Ruhe zu bringen. Also summen ist einmal gut. Was vielleicht da noch ganz spannend ist, Dieser Vagusnerv hat die Aufgabe, uns zur Ruhe zu bringen. Und der ist halt aber den Lippen. Und ganz viele Personen, die gestresst sind, machen entweder das, dass sie Nägel beißen, zur Zigarette greifen oder zum Kühlschrank gehen, damit man halt schon dieses zur Ruhe bringen erfahren. Summen geht, Mund aufmachen, so das Gefühl wie Kaugummi kauen, tief atmen, also wirklich in den Bauch hineinatmen. Und das ist ein Learning, das müssen ganz viele Frauen nachholen.
Voll. Also Thema
Weil wir
Nervensystem.
Leben in einer Gesellschaft, ja.
Voll. Ja, voll. Thema Nervensystem habe ich auch schon mal besprochen, einige Folgen davor. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel der mit der Gertrud Angerer, also Vagusnerv und so weiter, ist den Menomio-Hörern, den Aufmerksamen, schon ein bisschen ein Begriff. Ja. Und es ist ja auch unfassbar, was unser Nervensystem mit uns macht oder auch nicht macht. Und ja, ich kann immer wieder nur sagen, das Wundermensch. Also es ist nichts Extrig, sondern alles spielt irgendwie zusammen. Also wenn ich gelöster bin, wenn ich nicht so den Stress habe, zahlt das dann natürlich auf meine Darmgesundheit ein. Es ist Thema gesundes Essen, habe ich vor kurzem mit der Sascha Walleczek besprochen, wo es darum geht, nicht zu verzichten, sondern halt gesund zu essen. Die Sascha macht das mit der Faustformel. Ich finde es sehr charmant und sehr einfach umsetzbar. Und da merkt man auch relativ rasch, die Erfolge, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber was kann man denn noch so tun, um die Darmgesundheit in den Griff zu bekommen? Wenn ich mir jetzt denke, so, boah, Darmgesundheit, Verdauung und so weiter, ich habe echt Luft nach oben.
Zum einen ist eine ballaststoffreiche Ernährung wichtig. Ja, also die Bakterien können nur dann für uns arbeiten, wenn wir für sie sorgen. Die kriegen sonst nichts. Und für mich war das auch in meiner Ernährungsweise so ein richtiger Gamechanger, weil ich, vielleicht habe ich zu viel Fantasie, mir halt auch wirklich vorstellen habe können, diese armen Bakterien sitzen in meinem Darm, wenn ich mich nicht kümmere, dann sind die traurig, so in die Richtung. Und die brauchen Ballaststoffe. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfiehlt ja 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Und das ist eine riesige Menge. Das heißt,
wie schaffe ich das? Das ist immer so abstrakt und für Net-Profis 30 Gramm Ballaststoffe. Ja. Was heißt das?
Furchtbar. Also das würde bedeuten zum Beispiel 3 Scheiben Vollkornbrot, 2 Kohlrabi, ein Apfel, ein Fruchtmüsli, ein Kompott und das aber jeden Tag. Und es sollte ja nicht jeden Tag das Gleiche sein. Ja, wir sollten ja abwechslungsreich uns ernähren. Also das wird natürlich für viele Personen eine große Challenge. Es gibt ja aber auch in der Apotheke Ballaststoffgemische, die man kaufen kann. Ja, die rührt man in ein Wasser, das löst sie vollständig auf und dementsprechend, oder ich gebe es ins Müsli rein, ins Porridge, wie auch immer, habe ich da schon einmal eine gute Basis mit ausreichend Ballaststoffen, um die Bakterien glücklich zu machen und meine Verdauungsleistung zu regulieren. Wenn ich mehr Ballaststoffe habe, kriege ich ein größeres Stuhlvolumen, der Darm hat mehr zu arbeiten und meine Verdauung wird unterstützt. Das ist einmal von Seiten, was kann ich tatsächlich auch machen. Pro- und Präbiotika haben wir eh schon besprochen. Was halt eine Rolle spielt, ist Entspannung, Bewegung. Ja? Also du bist ja eh großes Vorbild, dass du jetzt wieder laufen gehst.
Voll, bin wieder voll dabei.
Ist total wichtig, weil wenn wir uns nicht bewegen, warum soll der Darm sich bewegen? Und da braucht man nicht einmal jeden Tag eine Stunde laufen gehen, sondern jedes, was wir permanent vorgebetet kriegen, das Auto halt für kleine Strecken stehen lassen und zu Fuß gehen, die Stiegen verwenden. Weil jede Bewegung ist auch eine Massage für den Darm. Was können wir sonst, also überhaupt draußen in der Natur sein? Was wichtig ist auch für die Darmgesundheit, das wird man so auch nicht vermuten, ist ja zum Beispiel, wenn man sich ein Haustier zulegt. Ein Hund zum Beispiel. Ja? Mit dem Hund viel Zeit zu verbringen, weil die sind halt draußen unterwegs, wenn wir Gassi gehen, die kommen dann ins Haus und bringen neue Bakterien ins Haus und rüsten dann auch die eigene Darmflora damit auf.
Okay, 2 Fragen habe ich noch zum Thema eben, wo du sagst, man kann Ballaststoffe auch substituieren. Kann ich das dann irgendwie dann zu viel, also wenn ich dann eine Pulver nehme und dann halt trotzdem mal Vollkornbrot, Kohlrabi oder was du zuerst alles gesagt hast, also gibt es ein zu viel?
Wenn es zu viel sein sollte, bemerkt man es, dass der Stuhl vielleicht etwas hart wird. Das heißt, die Empfehlung ist da immer, dass man ausreichend trinkt. Trinken ist ohnehin auch extrem wichtig.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen.
Ja, genau. Also das brauchen, das ist wichtig, wenn es um alle Stoffwechselvorgänge geht, wenn es um unsere Gehirngesundheit geht, die ganze Biochemie vom Gehirn ist wasserabhängig. Also die Haut braucht eben das Wasser. Also trinken ist nicht nur für den Darm wichtig, aber eben auch. Ansonsten, ich würde halt immer dazu raten, nicht gleich mit der Verzehrempfehlung zu beginnen, die auf der Packung draufsteht, sondern einfach langsam auch zu steigern, einzupendeln bei der Menge, die für mich individuell passend ist.
Voll super Tipp, dass man da nicht gleich mit voller Kanne reinfährt, sondern einfach einmal schaut, was für einen passt. Eva, ich darf dir zum Abschluss die Fragen aus meiner Community stellen, die diesmal sehr, sehr viele waren. Also man merkt wirklich, Darmgesundheit, das ist ja einerseits vielleicht auch so ein bisschen Tabuthema, weil noch viel zu wenig darüber gesprochen wird und es wirklich viele Fragen gibt. Ich habe mir jetzt einmal 4 herausgenommen. Die erste Frage kommt von der Luise K. Wie beeinflusst eine gesunde Darmflora mein Gewicht?
Das ist so spannend, habe ich nur kurz Zeit jetzt, gell? Weil wir haben in unserem Darm gibt es ja ganz viele unterschiedliche Bakterien. Unter anderem gibt es aber eben dickmachende Bakterien, die Firmicutes, und es gibt die schlankmachenden Bakterien, die Bacteriotetes. Und zum Beispiel der Ötzi, der hat ganz viel von diesen Firmicutes gehabt, weil der musste natürlich alles, was irgendwie zur Verfügung gestanden ist, verwerten. Jetzt gibt's aber noch immer Menschen, die diese Ötzi-Darmflora haben. Und das ist halt so klassisch, wenn man mit jemandem redet, der dann sagt, naja, ich muss einen Salat anschauen und ich merke schon, mein Gürtel spannt. Oder ich kann eine Diät nach der anderen machen, vielleicht verliere ich ein bisschen Gewicht und dann explodiere ich wieder. Ja, dann kann man vielleicht einmal hinschauen in den Darm. Da gibt es jede Menge Stuhlflora-Analysen, die dann wirklich schwarz auf weiß darlegen, es ist nicht nur der Mensch schuld am Gewichtsproblem, sondern wir haben zu viel von den dickmachenden Bakterien. Und die können wir dann wieder zum Beispiel über Probiotika, über Präbiotika, über Bewegung und eine ausgewogene Ernährung einpendeln. Und dann funktioniert es auch leichter mit der Gewichtsabnahme.
Okay, wo gehe ich hin, wenn ich sage, ich würde gerne schauen, ob ich dickmachende Bakterien habe? Nehmen wir an, das geht dann mit einer Stuhlprobe.
Das geht mit einer Stuhlprobe, das kann man ganz leicht, solche Tests auch in der Apotheke kaufen. Ja, man kriegt das Kit mit nach Hause, nimmt dort den Stuhl ab, schickt es selbst ans Labor und kriegt dann eben ganz gemütlich auch per App auf dem Handy den Befund und die Empfehlung, die entsprechende.
Okay, und da, also auch Befund, das heißt, der muss dann nicht zwingend zu einem Experten, einer Expertin gehen, um das zu besprechen?
So ist es. Da ist tatsächlich die ganze Empfehlung und alles auch mit dabei bei der Auswertung.
Voll cool, finde ich mega spannend. Danke für die Frage. Gipfelgirl hat mir geschrieben, hi, ich hätte eine Frage. Um auf meinen täglichen Eiweißbedarf zu kommen, füge ich zu meinem Magertopfen morgens einen Löffel Hanfprotein hinzu. Hat das einen negativen Einfluss auf die Darmbakterien? Naja, Hanf entspannt, oder? Denn generell sind so Zusätze, glaube ich, nicht ganz so förderlich.
Generell sind da Zusätze nicht so förderlich, ja. Da geht es aber eben um Zusätze wie Konservierungsstoffe, Farbstoffe und so weiter und so. Also alles, was irgendwie künstlich verarbeitet ist, da würde ich sagen, besser die Finger davon lassen, das mögen die Bakterien nicht. Im Falle von einem Hanfprotein ist es ja so, dass wir da auch Ballaststoffe mit dabei haben. Zum kleinen Anteil ist ja auch das Inulin damit dabei. Und Inulin ist ein großartiges Futter für die Bakterien, wie zum Beispiel Bifidobakterien, die man vielleicht schon einmal gehört hat. Und die sind gut für unser Immunsystem. Also da spricht gar nichts dagegen. Das kann man machen.
Okay. Ahoy, said the koi, finde ich ein super Nickname, hat geschrieben, sind Zuckerersatzstoffe, jetzt sind wir gerade bei dem, was du gerade gesagt hast, wie zum Beispiel Stevia, Kokosblütenzucker, schlecht für meine Darmflora?
Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass eben solche Zuckerersatzstoffe, Zuckeralkohole, also diese Klassiker wie Aspartam, Sucralose, Saccharin, dass die schon einen gegenteiligen Effekt haben auf unser Darmmikrobiom, aber auch auf unseren Metabolismus, weil quasi ja vorgetäuscht wird durch das Süße, dass jetzt Zucker kommt und dann trotzdem eben die Bauchspeicheldrüse aktiv wird. Das heißt, in dem Fall ja, wenn es eben um Saccharin, Sucralose, Aspartam geht. Beim Kokosblütenzucker nein, da hat es keinen gegenteiligen Effekt. Tatsächlich ist da die Forschung aber noch wirklich in den Kinderschuhen. Das heißt, man hat jetzt noch nicht alle einzelnen Ersatzstoffe da durchgetestet. Man weiß aber zum Beispiel, dass ein zu viel, zum Beispiel bei Sorbit, zu Durchfall führt. Und es ist auch ganz lustig, wenn dann in der Beratung immer wieder auch Personen da sind, die sagen, ja, ich habe so viel Durchfall immer wieder. Und dann fragt man, kann es eben sein, dass sie einen Kaugummi mit diesem Zuckerersatz nehmen? Und da würde man halt nicht von diesem Sorbit, vom Kaugummi, auf die Toilette kommen. Aber das kann halt, wenn man zu viel davon verwendet, zu Durchfällen führen. Und wenn man Durchfall hat, verliert man gute Bakterien. Und insofern ist das dann schlecht für das Darmmikrobiom.
Also ist es auch so, dass Durchfall ist eigentlich immer ein Zeichen, irgendwas passt nicht, oder?
So ist es.
Ja. Okay. Dilpling hat geschrieben, hallo, ich habe da mal eine Frage zu den ganzen Darmkuren, die es gibt. Auch sehr spannend. Wie sinnvoll sind diese und wenn ja, welche beziehungsweise wie oft sollte man sowas machen?
Das hängt halt davon ab, wie ist mein Leben sonst so. Also muss ich jetzt viel Antibiotika nehmen, dann würde ich viel Probiotika nehmen, um diesen Schaden zu begrenzen und zu reduzieren. Habe ich ein relativ entspanntes, gutes Leben, passe ich gut auf meine Ernährung auf, lebe irgendwo, wo es viel Grün gibt am Land und das sind eh so optimale Bedingungen, das trifft vermutlich die wenigsten, dann bräuchte ich jetzt nichts. Aber wenn ich eben mich nicht immer optimal ernähre, Medikamente, Alkohol, Bewegungsmangel eine Rolle spielt, würde ich schon zu Probiotika greifen. Und da aber echt aus der Apotheke beziehen, nicht irgendwas im Internet bestellen, nur weil es eine schöne Verpackung hat. Und da gibt es ja so viele Produkte mit so schönen Verpackungen. Das ist ja das. Schauen, gibt es Studien dazu? Ist es tatsächlich ein wissenschaftlich geprüftes Probiotikum? Da kann man mit bestem Gewissen den Darm versorgen. Und wenn es mir sonst gut geht, würde ich das einmal so empfehlen, so für 3 Monate einmal im Jahr, um gute Bakterien wieder zu bringen, das Immunsystem zu unterstützen, aber eben auch einen Beitrag zu leisten für mein Wohlbefinden. Und das ist ja großartig, wenn wir das können.
Jetzt muss ich da doch noch eine Frage von mir stellen, die mir jetzt gerade kommt. Die Haut, das ist ja so ein Organ, die hat ja ein Elefantengedächtnis. Wie ist das denn beim Darm? Also wenn ich jetzt einmal, ich sage jetzt im Zuge Heilfasten zum Beispiel, habe ich schon 2-3 Mal gemacht, wenn ich da wirklich den Darm entleere und dann ja von null starte, ist es dann ein von null starten? Also oder wie, was speichert denn der Darm alles und was kann ich ihm neu beibringen?
Ja, es ist schon so, dass so diese Grundzüge, diese Basis von unserer Darmbakterienflora ja schon ganz früh in unserem Leben geprägt werden. Zum Teil eben auch über die Geburt bin ich vaginal geboren worden oder bin ich ein Kaiserschnittbaby, bin ich gestillt worden, bin ich mit Fläschchen genährt worden. Also diese ganzen, das sind so diese Eckpfeiler, die sie da ausprägen. Und das bleibt dann schon auch erhalten, ja. Auf der anderen Seite ist es aber eben so, dass man gerade beim Heilfasten oder bei Antibiotikakuren, immer wenn der Darm absichtlich entleert wird und Durchfälle passieren, verlieren wir so viel von den Bakterien und es wird einfach sehr lange dauern, bis sich da der Darm regeneriert hat. Er schafft es schon, aber mit ein bisschen einer Unterstützung, wenn wir den Darm an der Hand nehmen, dann geht es natürlich schneller und dann geht es uns auch schneller besser.
Extrem spannend, extrem vielfältig das Thema, extrem groß. Eva, ich glaube, wir müssen uns irgendwann einmal wieder unterhalten zum Thema Darmgesundheit. Ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dein
sehr
Wissen.
Gerne.
Danke dir. Menomio erscheint immer freitags, alle 14 Tage, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich freue mich auch sehr über Bewertungen auf Spotify, Apple oder wo auch immer du zuhörst. Es hilft mir, es hilft Menomio und es hilft, dem Thema Wechseljahre noch größer zu werden. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter Wechseljahre_Podcast. Auf LinkedIn findest du mich unter Menomio und mein Blog www.menomio.at. Blüht, wächst und gedeiht inzwischen. Sämtliche Infos zur Eva Maria verlinke ich sehr gerne in den Shownotes. Vielleicht auch die Studie, die wir angesprochen haben. Das machen wir uns dann noch aus. Und ja, Eva, auch du bist so nett und schreibst mir abschließend noch in mein Menomio Freudenbuch. Ich würde dich bitten, ich beginne die Frage und oder den Satz, sagen wir so, und du vervollständigst diesen. Daran merke ich, dass ich in den Wechseljahren bin.
Dass Dinge nicht mehr so cool lassen und eher mehr aus dem Häuschen bringen als vielleicht vor 20 Jahren.
Okay. Meine größte Herausforderung in den Wechseljahren ist?
diese als Wechseljahre zu begreifen.
Das hätte ich gern früher über die Wechseljahre gewusst.
Dass das auch schon vor den 40ern passieren kann, dass man hier Veränderungen bemerkt am Körper.
Meine Geheimwaffe in den Wechseljahren?
Eine ausgewogene, ballaststoffreiche Ernährung und Yoga natürlich.
Glückliche Wechseljahre heißt für mich?
So sein zu dürfen, wie man ist und das sich zu erlauben. Und ich glaube, das ist erst in den Wechseljahren möglich.
Ein sehr schönes Schlusswort. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.